No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Hallo Alex. Leilei.
Leilei, servus Simone. Ja, Faschingszeit. Das heißt, was ist nach dem Fasching, Simone?
Ja, das Thema sagt es eh schon, Fasten. Jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt gibt es nichts mehr. Keinen Alkohol, keine Süßigkeiten, jetzt wird gefastet. Die Kärntner haben am letzten Samstag die Sau rausgelassen und jetzt kommt quasi die bittere Abrechnung.
Ja, es ist ja quasi, aber das ist ja ein Brauch oder ein religiöses Thema, dass man, wann ist denn das? Faschingsdienstag, dann ist der Aschermittwoch, ne? Und vom Aschermittwoch ungefähr bis Ostern, was wird das sein? Ein bisschen über einen Monat?
Ja, ich glaube so 42 Tage, oder?
Okay, das ist quasi die Fastenzeit. Das ist schon ein religiöses Thema, gibt es ja nicht nur bei uns, ja. Aber hat das auch einen Sinn, Fasten, Detox? Ich glaube, wir müssen da nochmal wirklich ins Detail gehen. Was ist Detox eigentlich? Ist das Entgiften? Ist es teilweise Fasten? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären.
Ja, also grundsätzlich, ich meine ja, du hast es schon kurz erwähnt, die Fastenzeit, die wir so von Aschermittwoch bis Gründonnerstag eigentlich in unserer Welt, also in unserer religiösen Welt kennen, also vor allem in der westlichen Welt, die ist ja ganz stark eben auch auf Verzicht ausgerichtet, oder? Da ging es ja eigentlich eher so den Geist ein bisschen zu klären, wahrscheinlich auch ein wenig den Körper, aber aus der Zeit, wo das gekommen ist, da ging es sicher nicht darum, dass man entgiftet oder dass man abnimmt, sondern da war eher ein religiöser Aspekt im Vordergrund. Okay. Und diese 40 oder 42 Tage mit den Sonntagen, ich glaube, das variiert von, ja, was man halt so liest, die waren wirklich ganz klar eingetaktet, so im Jahresverlauf. Und das, was wir heute daraus machen, also dieses Detoxen, Entgiften, Fasten, Entschlacken, zur Gewichtsreduktion oder eben den Körper gesünder zu bekommen, da muss man schon ganz differenziert reingehen und schauen, was macht Sinn und was ist vielleicht sogar eher gar nicht so sinnvoll für den Körper. Und ja, Detox alleine, ja, wir sprechen ja von Entgiften, vor allem Leber, aber das würde ich so nicht stehen lassen, weil wenn die Leber nicht 24/7, 365 Tage im Jahr entgiften würde, weil das ist einer ihrer Hauptaufgaben, dann wäre das mit Leben und mit Gesundheit nicht vereinbar. Das heißt, da eine kurze Zeit rauszunehmen und quasi zu entgiften, das ist rein von der Terminologie, also vom Wort her, eigentlich falsch. Also der Körper entgiftet laufend.
Aber würde es richtig sein, wenn ich sage, wir unterstützen die Leber beim Entgiften, was sie bei ihrem täglichen Prozess,
ja,
indem wir weniger Gift zuführen und probieren auch Gifte, mehr, da ist ja auch wieder die Leber beteiligt. Eigentlich wird ja die Leber beim Entgiften auch mehr belastet, oder?
Genau, genau. Das ist ein wesentlicher Faktor, den du da schon ansprichst. Wir müssen die Leber dabei unterstützen. Also die Leber hat ja unterschiedliche Phasen der Entgiftung und wir dürfen ja nicht nur an die Leber denken, sondern es sind ja andere Organe auch massiv beteiligt. Die Niere natürlich als auch Ausscheidungsorgan und natürlich klarerweise der Darm. Ganz, ganz essentiell. Aber auch die Lunge und die Haut, die haben auch Nebenpfade, die ganz entscheidend sind. Und bei so Detox-Kuren, das ist wirklich selten echte Reduktion von Giftstoffen, die dann messbar sind. Meist ist es eher, dass man sagt, ja, man hat einerseits ein bisschen eine Kalorienreduktion, weniger Alkohol, weniger stark verarbeitete Lebensmittel und man fühlt sich besser. Also sinnvoller wäre der Begriff eigentlich entlasten, regenerieren statt wirklich entgiften und natürlich auch eben das, was du schon gesagt hast, die Organe dabei zu unterstützen und ihnen das Leben, so wie wir es eigentlich meistens machen, nicht so schwer zu machen, also quasi zu entlasten, das wäre eigentlich.
Jetzt ist für mich ein Thema, weil egal was du aufschlägst, liest du von jetzt entgiften, trotzdem Detox, Entschlacken, Fastenkuren und gefühlt hast du jedes Jahr wieder neue Trends, was du noch machen könntest. Und was mich jetzt aber gewundert hat, auch bei deiner Ausführung, dass die Lunge dabei ist. Die habe ich überhaupt noch nie gehört da drin.
Ja, ja.
Weil wie könnte ich jetzt eine Lunge entlasten, in der ich nicht rauche? Ja, wenn ich nicht Raucher bin, wie entlaste ich eine Lunge?
Naja, die Lunge hat ja unglaublich viel mit Entgiftung quasi zu tun und mit dieser Entlastung auch. Wir wissen ja heute, dass wir über die Umweltgifte ganz stark auch unsere Lunge belasten und da muss man nicht einmal Raucher sein oder passiver Raucher sein. Und insofern macht es natürlich schon auch Sinn, zum Beispiel über Atemübungen, Breathwork heißt es ja so neudeutsch, die Lunge auch in diesem Prozess mitzunehmen und mit zu unterstützen. Und ganz viele Atemübungen haben ja auch einen sehr stark aktivierenden, organaktivierenden Effekt, einen reinigenden Effekt und vor allem auch für unser vegetatives Nervensystem enorm entscheidend. Und da sieht man schon wieder, wenn wir jetzt nur Detox und Leber im Kopf haben, dann ist das viel zu kurz gedacht. Das ist wieder ein gesamtes System Mensch, das ineinander greift, unser Nervensystem, unsere Stressresilienz, aber genauso wie eben die Niere, die Leber, der Darm, Haut, ganz viele entgiften ganz stark über die Haut. Das merken ganz viele Menschen. Oder wenn wir jetzt dran denken, dass die ersten Tage einer Reduktionskur oder Entlastungskur oft mit starken Symptomen auch hinsichtlich Müdigkeit, Depression fast, also so Verstimmung oder auch Kopfschmerzen assoziiert ist, dann weiß man schon, wir dürfen da nicht nur an die Leber denken und an quasi irgendeinen einzelnen Prozess, der im Körper sicherlich auch sehr wesentlich ist, aber eben nur ein kleines Bild zeigt. Der Körper und seine Prozesse sind ja quasi ineinandergreifend und so muss man es auch sehen. Und deswegen, glaube ich, sind auch solche Dinge, die man zusätzlich noch machen kann, wie zum Beispiel ein Leberwickel oder eben auch Entschlackungsbäder. Ich nehme jetzt das Wort absichtlich in den Mund, obwohl ich das Entschlacken nicht so gern mag. Das können wir dann auch noch kurz erklären, warum. Aber diesen Entgiftungsprozess über die Haut anzuregen oder zu unterstützen, macht ganz viel Sinn. Dann natürlich diese Atemübungen, diese Achtsamkeitsübungen, das hat alles ganz, ganz einen positiven Effekt und da wäre eben nur das reine Detox.
Ja. Also jetzt kann ich das für mich auch einordnen, indem du es mit dem Atmen und Atemübungen verbunden hast, weil wir ja selbst wissen, dass ich, wenn ich kurz einatme, lang ausatme, weiß mein System, dass ich Richtung Entspannung gehen will. Und wenn ich hyperventilieren anfange, dann kocht das ganze Werkel. Aber dann fasse ich nochmal zusammen, dass das Sinnvollste, was wir machen können, ist Entlastung und Regeneration, statt dass wir jetzt sagen, wir entgiften jetzt einmal alles. Und wenn man das Hardcore wahrscheinlich macht, also das habe ich einmal gemacht, eine Leberreinigung Hardcore, da geht es dann wirklich dahin. Und dann habe ich auch erst danach nachgelesen, man sollte das eigentlich vorbereiten. Also über teilweise ein, zwei Wochen hin schon leberschonend agieren, was die Nahrung betrifft und nicht so in drei Tagen mit Bittersalzen und Hardcore Leberreinigung machen, weil da geht es richtig ab. Aber lass uns vielleicht gleich dazu kommen, welche Art dieser Entlastung oder Regeneration ist wirklich gut belegt? Ich sage jetzt bewusst nicht von Fastenform oder Kuren. Was ist da wirklich gut belegt, wo man sagen kann, pass auf, da habt ihr alle wirklich einen Effekt und das kann man dann vielleicht da in die Shownotes geben und eben sagen, du, das ist wirklich für jeden machbar. Es geht ja auch um die Machbarkeit.
Natürlich.
Weil manche Sachen, ich kann ja nicht 14 Tage Auszeit nehmen oder drei Wochen, nur damit ich jetzt regeneriere, oder? Ist ja für viele nicht möglich.
Ja, für viele ist es nicht möglich und wie ich immer gern sage, es ist wenig sinnvoll, wenn ich mir 3 oder 5 Tage im Jahr für eine Radikalkur nehme, sondern es geht eigentlich um die anderen 360 Tage im Jahr. Also wie viel mute ich meinem Körper im Laufe des Jahres wirklich zu? Ist das dann überhaupt notwendig, dass ich so entlaste? Für viele ist es halt dann wirklich eine Auszeit und deswegen ist für mich immer ganz wichtig, Warum mache ich das Ganze? Also was ist das Ziel? Zuerst brauche ich einmal ein Ziel, das definiert wird, weil dann kann ich auch den Weg dorthin eingeben, quasi ins Navi. Weil wenn ich das Ziel nicht kenne, dann wird es schwierig. Ganz viele haben natürlich als Ziel die Gewichtsreduktion, oder? Wenn ich auf was verzichte, was Nahrung betrifft oder auch Alkohol, ist für viele einfach auch einmal, möchte den Körper leichter machen. Das heißt, ich möchte Gewicht verlieren, gerade wenn man jetzt auch an die Zeit der Völlerei denkt, also Fasching und die Feiertage, Weihnachten und so weiter, dann schleicht sich vielleicht über den Winter das ein oder andere Kilo ein und das möchte man wieder loswerden. Und da ist das, was sicherlich am besten belegt ist anhand von Studien und Daten, wir brauchen ein Kaloriendefizit. Also gar kein großes Hokuspokus, Kaloriendefizit, aber auch ganz klar damit verbunden, wie sind die Makronährstoffe verteilt. Also wir kennen ja drei große Makronährstoffe, oder? Also die Kohlenhydrate, die Fette und die Proteine. Und da ist es ganz wichtig, dass ich aber auch eine Gewichtung in der Kalorienreduktion schaffe. Das weiß man mittlerweile auch. Natürlich werde ich Gewicht verlieren, indem ich einfach nur mal Kalorien reduziere. Also ich weiß, das kann man messen, was ich für einen Grundumsatz habe. Da macht man so eine Atemgasmessung in Ruhe, also in der Früh, nicht viel bewegt. Dann setzt man diese Atemgas.
Wo kann ich die machen? Die kann ich selber machen.
Teilweise, ja, beim Arzt, also selber kann man es nicht machen, weil man das Gerät meistens nicht hat. Aber ganz viele von sportwissenschaftlichen Einrichtungen bieten das mittlerweile auch an, weil die natürlich auch für die sportphysiologischen Testungen, also für diese Spiro-Messungen, die Geräte vor Ort haben. Ganz viele Ärzte, wenn wir jetzt auch an Longevity und so denken, wird das immer populärer. Und es ist völlig unaufwendig, da legt man sich, 20 Minuten sind es, glaube ich, auf eine Matte, hat die Atemgasmaske oben und tut nichts anderes, außer entspannt ein- und auszuatmen. Und da misst man über die Respiration, also das, was ich eigentlich ausatme, wie viel braucht der Körper, um sich mehr oder weniger in Ruhe am Leben zu erhalten. Und das ist ganz schön wenig. Ich habe das mal gemacht, da war ich noch hochaktiv, das heißt, ich hatte relativ viel Muskelmasse im Gegensatz zu allem anderen. Ja. Und das waren unter 1000 Kilokalorien. Und das hat mich schon auch damals stutzig gemacht. Ich glaube, es waren 982, wenn ich mich recht erinnere.
Und kann ich noch richtig aufhören.
Genau, da kann ich, also wenn jetzt jemand gern so zum Beispiel irgendwelche tollen fancy, weiß nicht, Matcha-Latte beim Starbucks trinkt oder so, dann kann er eigentlich damit schon fast mehr oder weniger seinen Tagesbedarf in Ruhe decken. Natürlich geht es dann auch darum, wie viel bewege ich mich, wie aktiv ist mein Stoffwechsel untertags, habe ich mehr Muskelmasse, dann werde ich mehr umsetzen und so weiter, bewege ich mich, trainiere ich, habe ich einen Beruf, wo ich ständig unterwegs bin, vielleicht Kellner oder eben in der Gastro oder bin ich sogar Schwerstarbeiter irgendwo auf der Baustelle oder sitze ich den ganzen Tag. Da gibt es dann den Ballwert, der das Ganze noch erhöht und irgendwann hat man dann halt irgendeine Zahl, die relativ genau mittlerweile berechenbar ist und dann weiß ich, wie viel ich quasi am Tag brauche, um dieses Gewicht zu halten. Dann kommen natürlich bei Frauen vor allem ganz viele zusätzliche Faktoren Richtung Hormone dazu, bei den Männern auch, aber wir wissen ja viel, viel weniger intensiv als bei den Frauen. Und dann kann ich sagen, wenn ich Gewicht verlieren möchte, dann versuche ich diesen Wert, den ich zum Erhalt brauche, zu unterschreiten. Ganz einfach, ein Kaloriendefizit.
Aber würdest du allgemein empfehlen, bevor man mit dem beginnt, egal welche Methode, wir sind jetzt beim ersten einfach nur mal Kaloriendefizit, dass man überhaupt zum Arzt geht?
Ja,
also. Weil wenn ich das eben mache, dann lasse ich mal alles checken.
Genau.
Oder kann man das auch ohne Arzt machen jetzt?
Na, also ich meine, wenn ich völlig fit bin, überhaupt keine Themen habe, was bei den meisten Menschen leider nicht mehr der Fall ist, dann wird es wahrscheinlich unproblematisch sein. Aber ich bin generell ja ein Fan davon, dass man gewisse Dinge auch im Blick hat, im Auge behält, sei es bestimmte Entzündungsparameter, also auch natürlich Vitalstoffe übers Blutbild und so weiter. Und dann kann ich da natürlich auch einen Status quo messen, weil wenn ich in einem hohen Stresslevel aktuell zum Beispiel bin oder in einer totalen hormonellen Dysbalance, zusätzlich vielleicht in einer Entzündungsreaktion, postviral zum Beispiel und dann zu fasten beginne, dann wird das wahrscheinlich eher für den Körper mehr Schaden sein, als es ihm Gutes tut. Und deswegen einen Status quo einmal zu erheben und vom Arzt das Go einzuholen, macht absolut Sinn. Und ich bin natürlich auch ein Fan, das begleitend zu machen. Also es gibt da mittlerweile Möglichkeiten, dass man solche, wirklich, wenn es um, so wie du vorher gesagt hast, Leberfasten, sehr stark belastende Reduktionskuren, dann würde ich das immer mit einer ärztlichen oder therapeutischen Begleitung machen.
Okay.
Da sind sicherlich die besten Daten, weil das war ja die Frage eigentlich, hinsichtlich der Kalorienreduktion. Und da bitte, deswegen habe ich es auch kurz erwähnt, mit den Makronährstoffen. Also wenn ich jetzt weiß, ich brauche einfach nur weniger Kalorien, als ich am Tag verbrauche, dann ist es aber trotzdem wesentlich, wie setzen sich diese Kalorien zusammen. Weil ich kann jetzt natürlich sagen, so wie das Beispiel, wenn ich jetzt 1000 Kilokalorien am Tag zu mir nehmen muss, damit ich Gewicht verliere, weil mein Wert nicht mehr als 1400, 1500 ist, weil ich mich nicht viel bewege, und dann aber nur eine Matcha-Latte mit ganz viel Zucker und Geschmacksverstärkern und künstlichen Zusatzstoffen zu mir nehme. Genau, und nebenbei halt auch noch ganz den Rest von den von der Zahl mit Gummibärchen auffülle, dann wird der Körper natürlich da auch überhaupt keinen positiven Effekt zusätzlich davontragen. Er wird Gewicht verlieren, aber es ist natürlich auch fraglich, wie lang haltet man das aus? Weil dann kommt man natürlich auch in ein totales Defizit, man wird kein Sättigungsgefühl haben, man schießt sich eigentlich die Hormone durcheinander, und da ist eigentlich der Weg in ein verschobenes Verhältnis zum Essen geebnet. Und das finde ich fragwürdig.
Man muss schon ausgewogen sich ernähren, oder wäre sowas wie Trennkost auch denkbar jetzt? Oder stresst das auch den Körper, wenn ich jetzt gar keine Kohlenhydrate kriege oder nur Proteine zu mir nehmen?
Das ist natürlich auch hochindividuell. Also wenn ich nebenbei mich auch relativ viel bewege und vielleicht sogar Sport mache, weiterhin ins Fitnesscenter gehe, laufe, Radfahre und so weiter, natürlich in abgeschwächter Form, weil der Körper braucht ja da auch ein bisschen Energie für diesen ganzen Prozess und wir wollen ihn ja nicht zusätzlich stressen, dann wäre ich um die Kohlenhydrate sinnvollerweise nicht rumkommen. Also da macht es keinen Sinn, wenn ich weiterhin viel aktiv bin, und Kohlenhydrate bitte sind nicht unser Feind. Also das wird auch oft falsch verstanden, und dieses Low-Carb-Dogma, das unterschreibe ich heute nicht mehr so gern. Aber natürlich kann man sich ganz gezielt auch auf Lebensmittel konzentrieren. Das ist natürlich eher dann auch die Frage, was will ich erreichen? Also was ist es wirklich, rein die Gewichtsreduktion, oder habe ich sonst noch Themen? Und dann macht es natürlich Sinn, sich das individuell auch vielleicht zusammenzustellen oder zusammenstellen zu lassen von einem Fachmann.
Anderes Thema, was wir auch schon probiert haben, ich bin nur drauf gekommen, ich habe es jetzt eigentlich weggelassen, seit ich mir da ich mehr aufs Mikrobiom schaue, das ist das Intervallfasten. Und ich habe es aber auch andersrum gemacht, weil ich kann nicht am Abend, wo man Zeit hat, nichts essen, was ja an und für sich, sagt man, das Vernünftigere wäre. Ja? Also ich habe dann das Frühstück auslassen und eigentlich erst mittags gegessen und dann bis um 6, 7 am Abend. Ja? Außer man war mal weg, dann habe ich halt viel später gegessen. Aber dass ich diese 14 bis 16 Stunden einhalte. Ja? Wobei bei mir waren es manchmal ja nur 12. Frage, hat das Intervallfasten einen Sinn? Und wenn es einen Sinn hat, ist es überhaupt sinnvoll, dass man dann das Frühstück auslässt? Weil ich habe jetzt einfach in der Früh mein Porridge und das tut, glaube ich, meinen Darm ganz gut.
Ja, da ist jetzt auch wieder die Frage, warum möchte ich Intervallfasten? Wer bin ich? In welcher Situation befinde ich mich? Grundsätzlich sieht man beim Intervallfasten sehr schnell Effekte. Also da haben die Menschen sehr schnell positive Effekte in der Gewichtsreduktion, fühlen sich da auch ganz gut, weil sie nicht das Gefühl haben, sie müssen so stark auf Dinge verzichten, sie müssten nur das Zeitfenster quasi im Auge behalten.
Ja.
Und die Evidenz dazu, also quasi wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das Ganze ist, das ist auch unterschiedlich aufgrund dessen, was soll dabei rauskommen. Also wenn wir jetzt aufs Mikrobiom schauen,
ja,
dann haben wir hier messbare, aber sehr heterogene Veränderungen. Also das ist nicht einheitlich, die Datenlage. Also wir haben da ein paar Reviews in Humanstudien, die zeigen, dass das Intervallfasten das Darmmikrobiom beeinflusst. Also ich sage jetzt noch nicht, in welche Richtung, positiv oder negativ, weil man sieht nämlich beides. Häufig eine Veränderung, eine höhere Alpha-Diversität. Das heißt, wir haben mehr verschiedene Bakterien und eine Verschiebung in Richtung eher für den Stoffwechsel günstige Parameter. Also da ist das Profil doch durchaus, was den Stoffwechsel betrifft, ganz günstig. Aber die Ergebnisse sind dennoch uneinheitlich. Es gibt ziemlich große Unterschiede je nach Protokoll. Da ist jetzt wieder die Frage, was wird quasi angewendet, welche Zeitfenster, dann die Ausgangsdiät, wie hat sich der Mensch vorher ernährt, wie schaut seine quasi Ernährungsform aus, wie ist sein Gewicht vorher, also da auch ganz große Unterschiede und natürlich im ganzen methodischen Setting, also was wurde es wirklich sequenziert, also Sampling, welche und so weiter, da gibt es große
Unterschiede. Und von der Zeit her?
Genau, das ist relevant. Timing scheint sehr relevant zu sein, also diese zirkadiane Rhythmen sind ja auch für unser Mikrobiom wichtig. Das heißt, da geht es um quasi unsere biologische Uhr, oder? Und Bakterien haben das auch. Das heißt, mittlerweile...
Wenn ich jetzt nach deiner Methode sage, ich fütter mein Haustier, dann kriegt das Haustier auch 14 Stunden nichts.
Ja, genau. Ist ja so. Also grundsätzlich haben bestimmte bakterielle Gruppen auch ihre Uhrzeiten, wo sie aktiver sind. Es gibt Bakterien, die sind in der Nacht aktiver und so weiter. Und da gibt es Studien, die zeigen, dass zum Beispiel die Zeit, also wann gefastet wird und wie lange, sehr starken Einfluss auf quasi auch die Zunahme dieser Diversität hat. Also wenn die Zeitfenster sehr, sehr groß sind, also das heißt, wenn ich sehr lange nichts esse und wenn ich in dem Zeitfenster, wo ich esse, quasi mikrobiomfreundlich esse, was dann eh logisch ist, dann ist es super für unser Mikrobiom, also anhand der Studie.
Echt? Ja. Und dann ist wurscht, ob ich am Abend oder wo ich das Intervall mache?
Naja, das ist dann, ja, das hat man sich da in der Studie, die ich da vor mir habe, nicht angeschaut, also oder ist nicht dokumentiert, aber da ging es eben darum, dass man möglichst lange fastet. Das heißt, ich weiß nicht, was das längste ist, 20 zu 4, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dass man eben schon ganz gezielt auch darauf achtet, was man während dem Zeitfenster, wo man essen darf, also was man da zu sich nimmt.
Ja, also ihr habt diese 14 bis 16 Stunden, ja?
Ja, ja. Was auch spannend ist, das habe ich auch spannend gefunden, eine Studie, da hat man sich das Fasten im Ramadan angeschaut, wo es ja auch ganz speziell zum Beispiel um Trinkrestriktion am Tag geht. Das heißt, auch das verändert unser Mikrobiom oft mit einem zum Beispiel Anstieg an Bakterien, die diese kurzkettigen Fettsäuren produzieren. Und das wäre auch positiv.
Aber klär mir bitte auf, was heißt Trinkreduktion? Die dürfen trinken auch nichts untertags?
Ja.
Ehrlich?
Mhm.
Das heißt, ich darf dort untertags nichts trinken?
Also ich bin kein Ramadan-Fasten-Experte.
Aber das kann ja nicht positiv sein, oder?
Das lassen wir mal so dahingestellt. Okay. Es ist für viele, glaube ich, für den Stoffwechsel und vor allem für den Kreislauf ein ganz massiver ein ganz massiver Eingriff, sagen wir mal so. Das heißt, das ist ja ein hochreligiöses Fasten im Islam, das ein ganzes Monat eigentlich dauert und quasi jeden Tag von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang darf hier eigentlich, wenn es ganz streng ist, nicht gegessen und nicht getrunken werden, also auch kein Wasser.
Aber wir reden ja jetzt auch beim Intervallfasten oder beim Kaloriendefizit, wie du es genannt hast, reden wir ja von eigentlich wirklich nur etwas weniger von allen, also Entlastung, Regeneration. Dieses Hardcore-Fasten, dass ich mehrere Tage dann nichts isst, ja, das kann ja nicht gut sein, oder? Weil da fange ich ja dann an, oder mein Körper stellt sich auf ein Notsystem ein, oder?
Ja.
Hat das positive Effekte oder sind wir davon jetzt komplett weg, wenn wir reden von Entlastung und Regeneration statt Entgiftung und Hardcore-Fasten?
Jetzt werden wieder alle quasi die Augen verdrehen, aber wissenschaftlich gesehen, es kommt drauf an. Also es kommt natürlich drauf an, Ausgangslage, Ziel, wie führe ich es durch. Wenn ich ein geführtes Basenfasten mache oder weiß nicht, eine FX-Meyer-Kur mit einem Arzt in einem Setting über 3 Wochen und das begleiten lasse, individuell auf mich abgestimmt, dann kann auch eine vermeintlich sehr restriktive Form des Fastens durchaus Sinn machen. Wie gesagt, diese Effekte, die den ganzen Körper zugutekommen, sind ja die Entlastung. Und was man doch sieht, ist, dass Fasten ganz stark natürlich auf zellulärer Ebene einen Effekt hat. Und zwar diese Autophagie, das heißt das Entmisten der nicht mehr funktionsfähigen Zellen. Wenn die weiterhin da sind, sind die ja immer noch metabolisch aktiv und der Körper reagiert darauf.
Ich muss dir kurz nochmal bremsen. Diese Autophagie heißt Zellreinigung oder Reparatur von Zellen, oder?
Zellreinigung, genau.
Okay, ja.
Und da haben wir vor ein paar Jahren den Nobelpreis vergeben, wo man erkannt hat, dass Fasten einen ganz enormen Effekt auf die Autophagie hat. Und deswegen quasi auch die Reduktion, das völlige Entlasten des Systems, einen fast Anti-Aging-Effekt hat, weil natürlich jeder Stoffwechselprozess auch Energie kostet und auch Abfallprodukte produziert, die den Körper auch belasten und altern lassen. Und deswegen sind diese quasi Fastenphasen äußerst dienlich und sinnvoll, um den ganzen Körper auch gesund zu erhalten. Aber dann ist immer die Frage, wie schaut das im Gesamtsetting aus? Und dieses zelluläre Recycling oder Aufräumprogramm in der Autophagie quasi auch positiv zu unterstützen. Das heißt ja nicht, dass ich gar nichts esse, sondern dass zum Beispiel eben die Zeitfenster, die Entlastung möglichst sinnvoll gesetzt sind. Wir sehen da auch Effekte, dass man nicht zu spät am Abend essen sollte, weil die Autophagie dann weniger gut funktioniert, wenn ich noch spät schwer esse. Also auch wenn ich dann den restlichen ganzen Tag nichts esse, aber wenn ich dann mein Zeitfenster von mir aus von, machen wir es ganz extrem, von 19 bis 23 Uhr setze, da darf ich essen, was ich möchte und dann gehe ich um 24 Uhr schlafen, dann ist natürlich die Regeneration und die Autophagie des Körpers nicht so ideal, als wenn ich um 16 Uhr das letzte Mal esse und um 21 Uhr ins Bett gehe.
Ja, also das ist verständlich, wobei 16 Uhr essen ist schon hardcore, ne? Also das.
Wie auch immer, also aber das
ja. Aber es ist ja verständlich, dass man, wenn du jetzt spät isst und dann vielleicht noch schwer isst, also da geht es ja auch um die Sachen, wie sinnvoll, was nimmst du zu dir in der Phase, wenn du sagst, ich möchte ja irgendwo entgiften, entschlacken, ja, oder den Körper entlasten, bleibe jetzt dabei beim Entlasten, dann schaue ich ja auch, was ihn gibt, ja, und dann wären jetzt nicht den Schweinsbraten in der Zeit, wo ich essen darf, eine hauen, ja. Also davon gehe ich jetzt einmal auf.
Das sagst du jetzt, aber frag mal die Menschen, wie bei ihnen, also es wird dir wahrscheinlich niemand so realistischerweise sagen, aber wie so dieses Intervallfasten teilweise gelebt wird.
Da muss ja, aber ich da Simone, die hören eh nicht den Podcast. Also die sich beim Intervallfasten am Abend den Schweinsbraten jeden zweiten Tag einhauen, da glaube ich nicht, dass die sich für so einen Podcast interessieren. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja.
Schauen wir mal.
Wie schaut denn das mit dem Mikrobiom aus? Was hat das, wie schnell reagiert denn das, wenn ich jetzt Intervallfasten tue oder wenn ich jetzt einfach so Kalorienzufuhr? Hängt es davon ab, was ich ihm gebe? Muss ich weiter diese Ballaststoffe geben? Oder wenn ich sage jetzt, ich fasse komplett, ich esse gar nichts, ja, und trinke vielleicht dann nichts, das muss ja Auswirkungen haben. Und die können, glaube ich, jetzt nicht sehr positiv sein, oder? Wenn es nichts kriegt.
Naja, grundsätzlich auch, es hat einen stark regenerativen Prozess, das hat man erkannt. Also auch dieses Intervallfasten mit großen Zeitfenstern, das heißt mit langen Pausen der Energiezufuhr oder der Nahrungszufuhr, haben einen positiven Effekt aufs Mikrobiom. Kommt aber auch wieder darauf an, wie ist die Ausgangslage. Was man sehr schnell sieht, ist generell, dass eine Veränderung, und ich sage jetzt wirklich ganz gezielt nur Veränderung der Ernährungsform, in welche Richtung auch immer, sehr schnell eine Veränderung in der Zusammensetzung der Bakterien und vor allem in ihrer Funktionalität zeigen.
Aber positiv, positiv.
Habe ich jetzt nicht gesagt, weil es kommt darauf an, wie du es veränderst. Es geht wirklich nur, wenn du etwas veränderst im System, wie schnell reagiert das Systemmikrobiom darauf? Und was wir sehen, dass wenn wir starke Veränderungen einerseits in der Reduktion der Aufnahme, also weniger essen, oder ganz andere Nahrungsmittel zu uns nehmen, dann reagiert das Mikrobiom innerhalb von 24 bis 48 Stunden darauf und vor allem eben der Stoffwechsel der Bakterien. Das ist auch irgendwie logisch. Also noch gar nicht so die Population, also quasi Diversität und Zusammensetzung, das dauert länger. Aber was man sieht, ist ihre Arbeitsweise und das ist auch irgendwie logisch, weil wenn ich zuerst zum Beispiel fast ausschließlich Fette und Proteine zu mir genommen habe und dann auf einmal völlig umsteige, wenig Fleisch, wenig Protein generell und ganz stark auf die Ballaststoffe setzt, dann reagiert das System sehr, sehr schnell. Wir merken das alle, weil dann krummelt es stärker, Gasbildung ist gleich einmal da. Das heißt, es geht auch ganz stark um die Zusammensetzung. Und weniger Ballaststoffe heißt auch immer, ganz stark weniger zum Beispiel Produktion von diesen kurzkettigen Fettsäuren, die so wichtig sind. Und dadurch natürlich dann auch eine Veränderung im gesamten Gefüge, in der Energiebereitstellung einerseits für die Regeneration der Darmzellen selber, des Mukus, der Darmschleimhaut, aber zum Beispiel auch des Gehirns, weil wir diese kurzkettigen Fettsäuren ja auch Energielieferanten für die Mikroglia sind. Das ist quasi die Müllabfuhr im Gehirn. Ja. Sozusagen auch ganz, ganz wesentlich. Deswegen wissen wir ja heute auch, dass zum Beispiel Alzheimer, Demenz und so weiter ganz stark mit den Bakterien im Darm in Verbindung stehen, wenn wir nicht genug von diesen vor allem Butyrat produzierenden Bakterien haben, also zu wenig Buttersäure produzierenden Bakterien. Und die brauchen Ballaststoffe. Das heißt, da sieht man sehr schnell eine Veränderung. Zu wenig Ballaststoffe, zu wenig Produktion kurzkettiger Fettsäuren und dann auch eine Veränderung einerseits im sogenannten zellulären Turnover. Und die Darmzelle, die hat einen total hohen Turnover, also quasi Aufbau, Abbau, das ist innerhalb von 24 Stunden. Und da braucht es natürlich viel Energie und deswegen sind auch die Bakterien quasi dort so wichtig, um diese kurzkettigen Fettsäuren zu produzieren. Und wir brauchen Ballaststoffe dafür.
Okay, aber kann man jetzt sagen, dass Fasten prinzipiell einmal auch ein Reset fürs Mikrobiom ist?
Ja, Reset, ich würde eher sagen eine Verschiebung in der Zusammensetzung. Das heißt quasi zum einen im ersten Schritt in der Kurzanalyse, also innerhalb 24 bis 48 Stunden eben die Produktionsfähigkeit. Was wird produziert, wie stark wird produziert? Also dieser Metabolismus der Bakterien und in weiterer Folge dann quasi auch ein Shift in der Zusammensetzung. Und dann ist natürlich aber auch entscheidend, wie ist quasi Fasten aufgebaut. Also was faste ich wirklich, was lasse ich weg, was nehme ich noch zu mir? Hat mein Körper Stress, weil ich vielleicht das so im Alltagssetting mache und mir dazu nicht genug Zeit nehme? Das heißt, die Kinder fordern, der Job fordert und ich versuche da irgendwie gerade zu fasten, dann wird natürlich der Stresslevel, Cortisol und so weiter sofort hochschießen. Der Schlaf ist ganz entscheidend. Und dann natürlich auch die Zusammensetzung der Lebensmittel, also auch Ballaststoffdichte, Polyphenole, diese sekundären Pflanzenstoffe, ganz, ganz wichtig. Also Reset ist eher quasi ein Startpunkt für eine Veränderung in der langfristigen, im langfristigen Lebensstil. Das wäre eigentlich schön.
Was ja aber schon beginnt, weil ich in der Phase einfach weniger Alkohol habe, wahrscheinlich weniger Zucker habe und eben auf die Sachen auch mehr schaue. Ja. Ja. Was haltest du eigentlich von dem Ganzen, was man ja immer wieder mitbekommt, wenn man Detox macht? Oder irgendwo was liest, da gibt es ja Saftkuren, dann gibt es eine ganze Menge, also gefühlt steht auf jedem zweiten Detox oben, auch zum Reinigen. Ja, da gibt es ja diese Darmreinigung dazu, Leute, die Einläufe machen und. Gibt es da was Sinnvolles oder brauche ich das in dem Fall nicht? Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ich alles reinige, muss ich es ja wieder aufbauen.
Naja, da gibt's ganz, ganz viele Hardcore-Varianten auch. Also wenn wir jetzt wieder über die Sinnhaftigkeit sprechen wollen, muss ich auch wieder fragen, warum mache ich das? Oft wird das ja diese Fastenkuren auch im Zusammenhang mit Leber und Detox und Entgiften, Entlasten postuliert. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil die Leber hat nicht nur quasi eine Phase sozusagen der sogenannten Entgiftung, sondern gibt es mehrere Phasen. Und diese Phasen der Entgiftung müssen unterstützt werden. Das heißt, wenn ich mit einem Tee oder mit einem Saft, das kann man, weil bitte nicht unterschätzen, wie stark gewisse, vor allem Kräuter, einen Drogeneffekt haben. Also in der Pharmakologie heißen die ja, die Wirkstoffe auch in Pflanzen, das sind Drogen. Also die haben wirklich eine hohe Potenz teilweise, also einen sehr starken Effekt. Und diese Phasen der Entgiftung, das erste ist mal natürlich, dass ich in der Phase 1 aktiviere. Das heißt, wir wandeln Fettlösliche mit Hilfe von Enzymen um, wobei aber auch Zwischenprodukte anfallen. Das heißt, das ist quasi der erste Mechanismus. Ich aktiviere mal die Fettlöslichen mit Enzymen und dann kommt es in Phase 2 zur Konjugation. Also das macht diese quasi Metaboliten, also diese Stoffwechselzwischenprodukte mit bestimmten Substanzen, wie zum Beispiel ein Glutathion, also so ein Tripeptid, die Mutter aller Antioxidantien, ganz wichtig für die Leber, wasserlöslich, weil vorher war es ja fettlöslich, jetzt brauche ich es wasserlöslich und quasi harmlos sozusagen. Und gar in diese Phase 1 und Phase 2, da greifen oft diese Säfte und Tees ein. Aber, und jetzt ist es entscheidend, was ist jetzt? Jetzt sind sie wasserlöslich, aber jetzt ist ganz entscheidend der Abtransport, das heißt das Ausscheiden. Und hier quasi transportieren nun diese wasserlöslichen Stoffe vor allem über den Darm, über den Stuhl, also auch die Gallen und die, also Gallensäfte, ganz entscheidend, und die Niere, also der Urin, aus dem Körper. Und wenn ich jetzt hier ein Ungleichgewicht habe in der Aktivierung, also zum Beispiel, wenn Phase 1 schneller läuft als Phase 2 und dann kommt es nicht zum Abtransport, ist das eigentlich oft eher schädlich. Und das merkt man halt im ersten Schritt, auch wenn es korrekt durchgeführt wird, oft in diesen Symptomen, Kopfweh und so weiter, weil die Giftstoffe, die werden da quasi gelöst. Also Phase 1 ist immer Umwandlung, quasi eigentlich die Giftung. Also ich habe dann quasi viele Schadstoffe. Und da muss man aufpassen, weil wenn die Phase 3 nicht unterstützt wird, dann tut man seinem Körper hier eigentlich nicht sehr viel Gutes.
Jetzt ganz ehrlich, du hast das sehr gut erklärt und trotzdem brauchst du ja dann jemanden. Also das mache ich ja dann nicht allein. Also da bräuchte ich, wenn ich jetzt sage, ich mache so eine Darm-Leber-Reinigung, dann brauche ich professionelle Beratung.
Bin ich absolut Fan davon. Also Verfechter von,
also so selber
nimm dir einen Profi zur Hand, bevor du quasi in einem sehr vulnerablen System so selber herum agierst. Also auch ich als Ernährungswissenschaften, Ernährungsmedizin und so weiter, ich würde das jetzt für mich nicht unbedingt selber machen.
Okay, das heißt aber, da können wir oder kannst du auch Tipps geben, an wen man sich wenden soll, wenn man so hardcore das machen möchte, dass da nichts passiert, dass man da wirklich betreut wird, sagen wir mal
so. Genau, weil in der Betreuung, das ist mir auch noch wichtig zu sagen, erstens, dass man die Individualität des Körpers, des Menschen im Auge behält. Jeder reagiert anders. Jeder hat eine andere Grundkonstitution. Für den einen ist das vielleicht überhaupt nicht sinnvoll. Also weil der viel zu empfindlich auch ist, vielleicht auch psychisch zu empfindlich, weil da passiert ja auch was mit der Psyche. Also da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, das ist nicht einfach quasi so one size fits all, sondern das muss wirklich individuell sein, weil, und das ist mir auch wichtig zu sagen, diese Begleitung, die beinhaltet ja auch immer einen zusätzlichen Vitalstoff-Support. Das heißt, diese Phasen, die brauchen ja auch Energie und vor allem diese Kofaktoren, also Nährstoffe. Phase 1, ganz wichtig, B-Vitamine, B2, B3, B6, dann Folsäure.
Ich muss da ja sagen, ich, wenn ich es jetzt höre, dann weiß ich ja, von was du sprichst, weil wie ich vor ein paar Jahren mal gesagt habe, ich habe das gelesen von der Hulda Clark und Leberreinigung, das machen wir jetzt ja selber, da habe ich 2-3 Tage Zeit, die Vorbereitung lassen wir mal weg, weil wenn, machen wir es gleich. Und da passieren schon Sachen, wo ich dann auch befreundete Ärzte angerufen habe, sage ich, du, blöde Frage, aber ist das alles normal, was sich da abspielt bei mir? Deswegen glaube ich, also wenn ich das nochmal mache, würde ich es definitiv auch mit einer Begleitung oder Betreuung machen oder sagen, ja, wenn es sinnvoll ist, dann würde ich es machen. Ja. Jetzt würde es mir auch eher um das gehen und deswegen gefällt mir der Begriff Entlastung und Regeneration statt Entgiftung so. weil es dann einfach sanfter ist und weil es ja darum geht, da einmal vielleicht etwas schneller in diese Entlastung und Regeneration kommen und dann das auf den Level auch wieder zu halten, bevor die nächsten Feiertage wieder kommen und ja, der nächste Fasching wieder kommt. Ja.
Ja, also noch ganz kurz, um das auch abzuschließen. Also bitte immer dran denken, das gut betreuen zu lassen. Und warum gerade die Saftkuren aus meiner Sicht häufig mehr Nachteile als Nutzen bringen. Also einerseits, ich muss immer dran denken, was trinke ich da? Also woher kommt das? Habe ich mir das selber gemacht? Ist es zum Beispiel stark, und das höre ich immer wieder, auch mit Früchten gemacht, also Richtung Smoothies und so weiter. Und da habe ich natürlich einen extremen Fructose-Load. Gell? Also das kann die Leber eigentlich, was macht die Leber? Die Leber quasi produziert dann relativ viel Triglycerid. Und da wissen wir, also alles, was quasi nicht in den Stoffwechsel im Energiebereitstellung fließt, wird dann quasi über die hepatische de novo Lipogenese eingespeist sozusagen. Mhm. Und ich habe dann auch ein bisschen ein Problem vielleicht Richtung Fettleber oder Insulinresistenz. Also das immer zu bedenken, weil ich höre sehr oft auch, ich habe ja auch ernährungstherapeutisch gearbeitet. Und wenn du den Menschen sagst, Gewichtsreduktion und wie können wir den Tag aufbauen, und du fragst sie quasi, wenn man ihnen sagt, der Zucker weglassen, wie machst du das? Dann beginnt sie mit dem Frühstück mit Bergen von Obst. Und das ist natürlich genau das Falsche. Und wenn ich jetzt bei Fastenkuren drauf schaue, was da getrunken wird, bitte schaut auf den Zucker und auch den vor allem Fructosegehalt. Dann Ballaststoffe. Meistens habe ich hier ja wenig Ballaststoffe enthalten. Das ist gerade dann auch für den Darm nicht unbedingt förderlich. Der Darm wird auch träger. Das heißt, da habe ich auch so einen Rebound-Effekt Richtung Heißhunger, gell? Also da muss man auch drauf achten, weil Ballaststoffe sind ja auch ganz stark sättigend und vorher auch schon erklärt, wie wichtig für unser Mikrobiom. Ja. Dann oft sehr low-fat. Das ist zum Beispiel jetzt wiederum für die Galle und so weniger auch nicht unbedingt dienlich. Ich habe vielleicht einen raschen Gewichtsverlust am Anfang, aber das macht natürlich auch jetzt im Gesamtgefüge keinen Sinn, weil wenn wir über die Wichtigkeit von guten Fetten nachdenken und dann natürlich auch bestimmte belastende Themen, also ich denke zum Beispiel an, ich kenne eine Saftkur, da wird nur Sellerie getrunken und rote Rüben und Spinat, da habe ich natürlich eine extrem hohe Oxalat-Thematik. Mhm. Also da muss man natürlich auch aufpassen. Also das sind jetzt natürlich extreme Dinge, aber das sind alles Faktoren, die zu bedenken sind. Und insofern bin
ich. Ein Thema, was ich noch habe, ist, wenn ich jetzt sage, ich gehe in die Entlastung, Regeneration oder faste Sport. Also im Grunde genommen ist es ja gut, außer ich laufe in der Zeit jetzt einen Marathon, oder?
Ja, also Fasten und
Sport. Aber Bewegung und Sport schadet ja nie.
Na, Fasten und Sport schadet grundsätzlich nicht. Da muss man halt dann auch sagen, was mache ich in der Zeit? Also ich wäre wahrscheinlich nicht unbedingt in der Marathonvorbereitung fasten, schon wie du erwähnt hast. Also lockere Einheiten sind sicher nützlich, wenn ich schon gut trainiert bin, ein gutes Herz-Kreislauf-System habe und nicht unbedingt eine Frau im gebärfähigen Alter oder Perimeno oder schon in der Menopause, weil da würde ich aufpassen. Dann kann man durchaus auch ein bisschen über lockere, nüchtern Einheiten nachdenken.
Ah, das habe ich gern gemacht. Das ist auch super.
Ja, ist im Prinzip ganz gut.
Also wenn du Intervallfasten machst, dass du in der Früh dann sagst, jetzt
spazieren gehen, frische Luft, mir ist ein bisschen easy peasy joggen, also so, dass man gut nebenbei noch plaudern kann. Aber bitte bei den Frauen immer sehr vorsichtig sein, weil das kann einen enormen Einfluss auf die Hormone haben. Aber grundsätzlich ganz gut für die metabolische Flexibilität. Das heißt, dass der Körper sehr flexibel auch darauf reagieren kann, welche Substrate nimmt er, weil wenn er natürlich keine Kohlenhydrate zur Verfügung hat, wird er eher auf die Fette zugreifen. Und wenn es natürlich dann eher in Richtung Sabotage geht, also keine harten Einheiten oder keine großen, langen Einheiten.
Sabotage.
Naja, da fahre ich ja natürlich, warum sage ich Sabotage? Weil das ist natürlich, ich will ja beide Effekte haben und irgendwie sabotiert das eine das andere.
Okay.
Und deswegen ist das so, weil die Regeneration wird schlechter, das ist klar. Ich brauche viel mehr Zeit in einer Fastenphase zum Regenerieren. Das heißt, wie häufig ich auch trainiere, wird entscheidend sein. Das ist wahrscheinlich sinnvoller, ich lasse die Abstände zwischen den Einheiten eher ein bisschen größer. Oder ich fahre wirklich die Intensität komplett runter. Und in der Praxis ganz wesentlich, also train low, sehr dezidiert, gezielt, aber das Regenerieren sollte eigentlich im Fokus sein, auch wenn ich quasi in einer Fastenphase bin. Und dafür brauche ich auch Carbs, dafür brauche ich Proteine, dafür brauche ich Fette.
Okay, also was jetzt für uns noch wichtig wäre, dass man in den Shownotes wirklich ein paar Tipps von dir mit reinnimmt, wo du sagst, pass auf, dort oder dort würde ich mich hinwenden, mit den Leuten würde ich reden und dass man vielleicht den einen oder anderen Tipp hat, weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt sage, ich fange da an zum Entlasten und Regenerieren, dann mache ich es entweder sehr sanft oder ich suche mal Begleitung und schaue mal, was ich wirklich brauchen würde. Weil der ein oder andere Kilo hat sich sicher jetzt angesammelt. Und ich glaube aber, was auch wichtig ist, wie ich wieder retour komme von dem Ganzen. Weil ich werde jetzt nicht die nächsten 4-5 Monate dann Intervallfasten oder fasten, sondern auch, wie fange ich wieder an? Und meistens ist man dann eh, wenn das Frühjahr kommt, vernünftiger, hat mehr gute Lebensmittel zur Verfügung und schaut wieder, dass man sein Mikrobiom oder sein Haustier gut verwöhnt und was Gutes zum Essen gibt. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man wirklich auch da diese Tipps macht, wo man sich hinwenden kann, wenn man jetzt da einmal wirklich auch entgiften will. Weil ja. Gerade die Sachen, die du angesprochen hast, wo man aufpassen muss, wenn es um Darm und Leber geht. Also das ist ja jetzt nicht nur Entlastung und Regeneration, sondern das ist ja dann echt hardcore, wo man es auch spürt, oder?
Absolut, absolut. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir uns vielleicht im nächsten Podcast auch dem Thema ein bisschen widmen, wie das in einem richtigen professionellen Setting auch ausschauen kann. Weil da gibt es ja mittlerweile auch viele Möglichkeiten von, bei uns da am Wörthersee, FX-Meyer-Kur hat eine Tradition und das ist so hoch professionell. Dann gibt es natürlich alle möglichen Kloster-Retreats, die jetzt auch um die Jahreszeit Fasten, Wochen anbieten und so weiter. Und dem werden wir uns inhaltlich ein bisschen widmen.
Das wäre super, auch wie gesagt, da bist du die Expertin, aber wenn ich jetzt google, Detox-Kuren oder Entschlackung, Entgiftung, Fastenkuren, dann geht's über. Auf was muss man schauen, was macht Sinn, was kann man de facto weglassen? Das wäre, glaube ich, extrem wichtig.
Ja, das machen wir. Dann haben wir schon ein nächstes Thema. Und wir freuen uns natürlich immer auf euer Feedback. Auch Daumen hoch, ein Abo und natürlich ganz wichtig für uns, was interessiert euch? Gibt es irgendwelche Themen, wo wir tiefer reinschauen sollen? Weil wir schauen natürlich immer so ein bisschen rein in den Kochtopf, ganz oberflächlich sozusagen, reißen viel an. Aber wenn euch Themen tiefergehend interessieren, dann lasst uns doch bitte zum Beispiel über Social Media, also ihr könnt mir da direkt eine Nachricht schreiben. Simone Kumhofer findet sie auf Instagram ganz gut. Ich denke, mein Postfach wird es aushalten, aber ich freue mich auch, wenn es überläuft.
Und wenn ihr mir schreiben solltet, leite ich es definitiv an die Simone weiter.
Ja, wir freuen uns. Und in dem Sinn, also eine gute Regenerationswoche, entlastet, in die Postleihleihphase starten und in dem Sinn, wir hören uns, Alex. Pfiatti.
Ja, baba.
Produziert das Pod, deine Podcast-Agentur.